Vielen Dank euch, ihr dürft Platz nehmen. Schön, euch zu sehen. Sucht euch einen guten Platz. Macht euch bequem. Herzlich willkommen all diejenigen, die ihr nachgekommen seid. Schön, dass ihr da seid, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen. Wir sind am Ende unserer Predigtreihe zu dem Thema Lebensphasen. Wir haben über verschiedene Lebensphasen gesprochen, über Stürme und Sturm und Drang, über Windel und Maxikosi, über Clan und Karriere, über die Meisterjahre. Und irgendwie haben wir gedacht, was zu Lebensphasen auch dazu gehört, sind Lebenskrisen. Nicht, weil sie schön sind, aber weil das Leben eben so ist. Und wir haben uns gefragt, was ist die Lösung, was gibt uns Hilfe in Lebenskrisen? Jedes Leben beginnt mit einer Krise und jedes Leben endet mit einer Krise. Egal, ob du mit Kaiserschnitt zur Welt gekommen bist oder normal. Und wie war es eine Krise? Da passiert irgendwas, da setzt ein Wehen ein, du steckst da innen drin, du weißt nicht, was mit dir geschieht, aber es geschieht, du kannst nicht verändern, du willst da drin bleiben, da ist warm, da ist sicher, da bist du beschützt und auf einmal musst du da raus. So, jedes Leben beginnt mit einer Krise, jedes Leben endet auch mit einer Krise. Manchmal geht es ganz schnell, manchmal geht es überraschend, manchmal ist es vorhersehbar und zieht sich lange hin. Das Leben endet ganz unterschiedlich, aber in aller Regel ist eine Krise. So, was Krisen mit sich bringen, ist, dass sie immer auch die Chance haben, dass wenn wir sie gut überstehen, dass sie uns in was Neues hineinführen. Deine Geburt war eine Krise, aber es war auch der Weg in das Leben. Dein Tod wird auch eine Krise sein, aber es ist auch die Chance, in ewiges Leben reinzukommen, Gott von Angesicht zu sehen. So, Krisen sind immer auch Chancen, aber sie müssen gut bewerkstelligt werden. Oder die richtigen Weichen müssen in Krisen gestellt werden, damit aus Krisen keine Katastrophen werden. Ein bisschen Wortglauberei, aber wenn wir in Duden reinschauen, dann entdecken wir, dass eine Krise noch keine Katastrophe ist. Eine Krise, das kommt vom griechischen Wort krinein, das ist das Verb, Krise ist dann das Substantiv. Krinein als Verb bedeutet zu trennen und zu scheiden oder zu unterscheiden. So, in einer Krise werden Dinge getrennt und in einer Krise scheiden sich Dinge. In einer Krise musst du entweder links rumgehen oder du musst rechts rumgehen. In einer Krise musst du Entscheidungen treffen, die Auswirkungen haben, die einen Unterschied machen für deine Zukunft. So, in Krisen werden Dinge entschieden. Der Duden sagt, eine Krise ist eine schwierige Situation, die den Höhe- und Wendepunkt einer gefährlichen Entwicklung darstellt. Eine Krise ist also nicht zwingend eine Katastrophe, sondern eine Krise kann auch ein Höhe- und Wendepunkt sein einer gefährlichen Situation. In der Medizin hat man im 16. Jahrhundert schon dieses Wort Krise verwendet, für die Beschreibung, wenn ein Patient ein Fieber hatte, eine Fieberkurve, aufgrund einer Infektion. Und man hat diesen Moment, wo sich entschieden hatte, ob der Körper die Infektion besiegt oder überwindet oder dran zugrunde geht. Diese entscheidende Phase hat man Krise genannt. So, mit dem Gedanken, dass wenn der Körper es geschafft hat, die Infektion zu überwinden, das Fieber manchmal dramatisch schnell zurückgehen kann. So, und dieser Höhepunkt, manchmal auch Wendepunkt, diese Phase, wo sich entscheidet, bekommt der Körper die Infektion in den Griff, kann das Fieber gesenkt werden, das nannte man Krise. So, von einer Katastrophe spricht man erst, wenn eine Krise einen dauerhaft negativen Verlauf nimmt. Das gibt's auch. Krisen können zu Katastrophen werden, Krisen müssen aber nicht zu Katastrophen werden. Die Frage ist, was können oder was müssen wir tun, damit aus unseren Lebenskrisen keine Katastrophen werden? Wenn wir in die Bibel reinschauen, dann entdecken wir König David im Alten Testament, ein sehr einflussreicher, sehr erfolgreicher Mann, dessen Krisen für 5 Leben ausgereicht hätten. Was David in seinem Leben an Krisen durchgemacht hatte, hätte für 5 Menschen ausgereicht, um sie zu zerstören. David geht aus allen 5 Krisen, also 5, die wir uns anschauen wollen, siegreich hervor. Und am Ende heißt es über sein Leben, David war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und allein dieser Gedanke hat mir schon Mut gemacht. Die Tatsache, dass du Krisen hast, heißt nicht, dass du ein Versager bist. Die Tatsache, dass Krisen in deinem Leben kommen, heißt nicht, dass du von Gott entfernt bist. Die Tatsache, dass du mit Krisen konfrontiert bist, heißt nicht, dass du Fehlentscheidungen in deinem Leben getroffen hast. Manchmal schon, nicht immer. Trotz Krisen in deinem Leben ist es möglich, ein Leben zu leben nach dem Herzen Gottes. Das fand ich ermutigend. Niemand von uns muss als Mönch sich irgendwo zurückziehen in die Einöde, getrennt von allem Bösen, allem Schlechten, allem Weltlichen, um dort möglichst heilig zu leben, um ein Mann nach dem Herzen Gottes zu sein. Man kann ein Mann und eine Frau nach dem Herzen Gottes sein und mitten durchs Leben gehen. Mit allen Höhen, mit allen Tiefen, mit allen Fettnäpfchen, mit allen Herausforderungen. Aber dein Herz bleibt rein, dein Herz trifft die richtigen Entscheidungen. Am Ende deines Lebens steht trotz aller Krisen ein Mann und eine Frau nach dem Herzen Gottes. Habe ich gefragt, was hat David in Krisen gemacht, was ihm geholfen hat oder dieses Recht gab, am Ende ein Mann nach dem Herzen Gottes zu sein, als er dann bei Gott in den Himmel einzog. 5 Krisen habe ich mal rausgegriffen aus dem Leben von David und wir wollen uns anschauen, was hat die Krise ausgemacht und vor allem, was hat David gemacht in dieser Krise, indem er wie er die Weichen richtig gestellt hat. Die erste Krise, die David in seinem Leben bewerkstelligt hat, war die Krise der Ungerechtigkeit. Ich weiß nicht, ob du das kennst, dass das Leben, dass die Umstände nicht fair sind zu dir. Dein Chef, deine Kinder, deine Geschwister, dein Lehrer, dein Trainer im Fußball. Manchmal geschehen Dinge im Leben, die sind nicht gerecht. Bei David war es so, dass er in jungen Jahren bereits zum König gesalbt wurde, aber nicht gleich König wurde, sondern Saul war noch König. Und Saul war einerseits jähzornig, andererseits melancholisch, vielleicht auch ein Tick depressiv. So, dem ging es emotional nicht immer ganz gut. So haben seine Leute um ihn herum sich gefragt, was können wir tun, um die Stimmung des Königs so ein bisschen aufzulockern, zu erheitern. Und sie haben einen Harfenspieler gesucht, jemand, der fröhliche Musik machen kann, weil kennen wir auch, Musik macht was mit unserer Stimmung, so rum. Musik macht was mit uns. Und sie haben einen Harfenspieler geholt. David war zufällig einer der besten Harfenspieler im Land. Und so hat David für König Saul Musik gemacht, um seine Stimmung zu erheitern. Was macht Saul in seinem Jätern, in einer schlechten Phase, nimmt seinen Speer, schleudert ihn gegen David mit dem Versuch, ihn umzubringen. Verfehlt David ganz knapp. David kommt mit dem Leben davon. Die meisten von uns wären an dieser Stelle mit König Saul fertig gewesen. Er sagt, das letzte Mal, wo ich für dich gespielt habe, das letzte Mal, wo ich für dich die Suppe ausgelöffelt habe, das letzte Mal, wo ich dir geholfen habe. So, was macht David? Er hilft König Saul noch einmal. Die Philister waren ins Land eingedrungen, der Riese Goliath stand ihnen gegenüber, verhöhnte König Saul und das ganze Volk. Niemand hatte den Mut, gegen Goliath zu kämpfen, außer wer? David. David stellt sich nochmal in den Dienst dessen, der vor wenigen Monaten oder Jahren einen Speer nach ihm geworfen hat. Und sagt, ich helfe dir trotzdem. Er bringt seine Steinschleuder mit, er nimmt 5 Steine und sagt, König Saul, ich wäre bereit, dir zu helfen, wenn du es möchtest. König Saul war so verzweifelt, hatte niemand anderen. Er sagt, okay, versuch's. David geht mit seiner Schleuder, mit seinen 5 Steinen, trifft Goliath direkt an der Stirn. Goliath fällt tot um. Die Israeliten bekommen Mut, packen ihre Schwerter, fangen an anzugreifen und vertreiben die Philister aus ihrem Land bis weit über die Grenzen hinaus. Ein Sieg für das ganze Volk Israel. Alle freuen sich, die Soldaten kehren nach Hause, die Kinder und die Frauen tanzen an den Straßenseiten und singen welches Lied? König Saul hat 1000 erschlagen, David hat 10.000 erschlagen. David konnte nichts dafür, dass er gefeiert wurde, obwohl König Saul König war. Was aber König Saul dermaßen wurmte und ihm völlig egal war, welchen Anteil David daran hatte, dass er ihm nach dem Leben trachtete. Wenige Stunden zuvor hat er demjenigen versprochen, der König, der Goliath besiegt, dass er steuerfrei seine Tochter heiraten darf und gutes Leben hat in Israel. Als Belohnung dafür, dass er Goliath besiegt. David hat Goliath besiegt. Und was war die Belohnung? Aus dem Land hat er ihn davon getrieben. Was für eine Ungerechtigkeit. Ich weiß nicht, ob du es kennst in deinem Leben, dass du es gut meinst, dass du Menschen helfen möchtest. Alles, was zurückkommt, ist Undankbarkeit. Manchmal sogar Hass, Verleumdung, Lügen, falsche Geschichten. Und du stehst da und du fühlst dich einfach nur betrogen. Meine Erfahrung ist, dass die meisten Menschen, denn diese Form von Ungerechtigkeit angetan wird, worauf hoffen, dass irgendwann der Tag und der Moment kommt, wo erstens die Ungerechtigkeit stoppt und zweitens sie eine Chance haben, die Ungerechtigkeit zurückzuzahlen. Und wir hoffen, dass irgendwann der Moment kommt, wo er sagt, dir zeige ich's. David war ein Glückspilz, Gott war auf seiner Seite und der Tag kommt, wo David die Ungerechtigkeit beenden konnte und Saul so richtig heimzahlen. David und seine Männer waren hinten in der Höhle, auf der Flucht vor Saul. Saul wusste nicht, dass David und seine Männer hinten in der Höhle lagerten und legt sich vorne in den Eingang der Höhle hin und schläft ein. Seine Männer kommen zu David und sagen, David, heute ist der Tag. Heute ist der Tag, von dem der Herr zu dir gesagt hat, siehe, ich gebe deinen Feind in deine Hand, du kannst mit ihm tun, was gut ist in deinen Augen. Für seine Männer war das eine Gebetserhörung. So lange hatten wir auf diesen Moment gewartet, wo wir es ihm endlich heimzahlen konnten. So lange hatten wir dafür gebetet, dass Gott diese Ungerechtigkeit beendet. Und jetzt kommt der Tag, jetzt kommt die Stunde und wir haben es in unserer eigenen Hand. Sagt David, nimm dein Schwert, geh nach vorne, spieß ihn auf, wie es er mit dir machen wollte. Nimm dir, was er dir versprochen hatte, aber nie gegeben hat. Kümmere dich selber um deine Gerechtigkeit. Und David steckt in dieser Krise der Ungerechtigkeit und hat auf einmal die Chance, sich selber Gerechtigkeit zu nehmen und es dem heimzuzahlen, der es ihm genommen hat. Und er tut es nicht. Warum? Warum geht David nicht hin und bringt Saul einfach um? Ich glaube, David hatte verstanden in jungen Jahren, dass am Ende Gott für Gerechtigkeit sorgen muss in deinem Leben. David war ein kleiner Knirps, als der Prophet Samuel kam zu seinem Vater Isai und sagte, bring mal all deine Söhne, ich bin gekommen, um den zukünftigen König zu salben. Und Isai, sein Vater, lässt all seine Brüder aufstellen und vergisst wen? Ihn, den Jüngsten, draußen auf dem Feld. Heute würden wir sagen, was für eine dysfunktionale Familie. Der Prophet kommt und sagt, bring mal all deine Kinder und der Vater vergisst einen. Einfach stehen gelassen. Kennt ihr diese Stories, wo Kinder auf dem Autobahnraststätte einfach vergessen werden? Und du liest das und denkst, wie geht denn das? Also, dass man seinen Geldbeutel vergisst und sein Handy vergisst. Und man kann vieles dann vergessen, aber doch nicht sein Kind. Isai vergisst seinen Sohn. Was für eine Ungerechtigkeit. Du bist ein Landjunge, du wächst auf dem Land auf. Dein Job ist Schafe zu hüten. Und es kommt der Prophet und einer von deinen Brüdern darf König werden. Die Chance in deinem Leben ist, zu irgendetwas zu bringen. Und wer verwehrt dir? Dein eigener Vater. Dein eigener Vater vergisst dich. Und was erlebt David? Dass selbst wenn dein eigener Vater dich vergisst, Gott im Himmel dich trotzdem sieht. Und Gott schickt den Propheten oder spricht mit dem Propheten und sagt, da ist noch einer, der ist auf dem Feld, der fehlt. Der Vater holt David. Und was macht der Prophet? Er salbt David zum König, obwohl all die anderen größer und stärker waren als er. Er war der Jüngste. Und David erlebt, dass selbst wenn es Menschen ungerecht mit ihm meinen, Gott trotzdem zu Gerechtigkeit führen kann, wenn er möchte. Und Gott möchte Gerechtigkeit positionieren. Und in diesem Wissen, dass am Ende nicht Menschen, sondern Gott ihn zum König gesalbt hatten, vertraut David darauf, dass es auch nicht Menschen sein werden, die ihn zum König einsetzen, sondern Gott selber. Und er lässt Saul am Leben in dem Wissen, dass Gott für Gerechtigkeit sorgen wird. Wisst ihr, wenn Menschen dich einsetzen, können auch Menschen dich wieder absetzen. Aber wenn Gott dich einsetzt, kann niemand dich wieder absetzen. David wusste, am Ende brauchst du Positionierung von Gott und nicht von Menschen. Er lässt Saul am Leben und verhindert sogar, dass seine Männer Saul umbringen. In der Politik spricht man vom sogenannten Königsmörder. Niemand will der Königsmörder sein, weil der Königsmörder zu sein, das zerstört definitiv deine politische Karriere. So, aber ehrlicherweise hoffen alle, dass es irgendwo einen Königsmörder gibt. Manchmal braucht man eben einen. Und dann hofft man, dass irgendeiner sich die Finger schmutzig macht, um den König zu meucheln, damit deine politische Karriere nach vorne gehen kann. Aber man tut es nicht selber. So, selbst wenn David es nicht selber hätte tun wollen, hätte er genügend Männer gehabt, die es gerne getan hätten. Und da heißt es, um des Herrn Willens, sagt David zu seinen Männern, sei dies fern von mir, dass ich meinen Herrn, dem Gesalbten des Herrn, das antue und meine Hand gegen ihn führe, denn er ist der Gesalbte des Herrn. Und mit diesen Worten trieb David seine Männer auseinander und er duldete nicht, dass sie sich gegen Saul erhoben. David sorgte dafür, dass Gott für Gerechtigkeit sorgen musste und nicht er. Und ich glaube, dass es eine riesen Herausforderung ist im eigenen Leben, diese Krise der Ungerechtigkeit zu durchleiden und sich nicht hinreißen zu lassen, selber für Gerechtigkeit sorgen zu wollen. Ich glaube, es ist richtig und es ist angemessen, für Recht zu kämpfen, für dein eigenes Recht zu kämpfen. Aber was wir nicht tun sollten, ist Rache üben, ist Menschen heimzahlen. Was wir am Beispiel von David lernen können, ist, dass es sich lohnt, Gott es zu überlassen, für Gerechtigkeit zu sorgen. Was tut Gott? Es braucht noch ein paar Wochen, es braucht ein paar Monate, aber David wird König. Warum? Weil Gott wollte, dass er König wird. Wenn Gott auf deiner Seite ist, findet Gott einen Weg, für Gerechtigkeit zu sorgen in deinem Leben. Manchmal dauert es ein bisschen länger, aber es ist nachhaltiger. Ich weiß nicht, ob du es kennst aus deiner Erfahrung. Gerechtigkeit, die wir uns selber erkämpft haben, ist manchmal relativ kurzweilig. Die vergeht auch schnell wieder. Aber wenn Gott für Gerechtigkeit sorgt in deinem Leben, hat sie wirklich Bestand. So ist eine Herausforderung, aber es lohnt sich, wenn du in der Krise der Ungerechtigkeit steckst, Gott zu vertrauen, dass er für Gerechtigkeit sorgen kann. Eine zweite Krise, die David in seinem Leben erlebt, ist eine Krise der Überforderung. Kennt jeder Schüler. Völlig überfordert, am Rande dessen, was möglich ist. Und es hat trotzdem nur zum Fünfer gereicht. David war mit seinen Männern unterwegs und er wird zurückgeschickt nach Ziklag, wo er wohnte mit seinen Frauen, mit seinen Kindern, mit dem, was er hatte. Und sie waren lange unterwegs, so will ich mal vermuten. Sie waren im Krieg. Und er kommt zurück in der Hoffnung, endlich die Frauen und die Kinder wieder in die Arme schließen zu können. Ich stelle mir das so vor, wie so im Hollywood-Film, wie sie so auf den Hügel hochlaufen und über den Hügel drüber schauen. Und auf einmal kommen dann die Häuser, wehender Weizen und sie laufen ihren Frauen und Kindern entgegen und sie laufen ihnen entgegen und sie drücken und herzen sich wieder. Das Essen steht schon auf dem Tisch bereit und die Familien sind wieder vereint und alle sind glücklich. Und David hofft, nach Hause zu kommen, seine Frau mit den Armen schließen zu können. Und er läuft auf diesen Hügel zu, wo er weiß, wenn ich dort oben bin, sehe ich mein Haus. Und er läuft auf diesen Hügel, er sieht nach unten und alles, was er sieht, sind rauchende Ruinen. Er rennt nach Hause und er findet niemanden. Keine Leichen, keine Verletzten, einfach niemanden. Kinder entführt, Frauen entführt, Häuser zerstört, alles genommen, nichts mehr da. Und wir lesen in der Bibel, wie es heißt, sie weinten, bis sie keine Kraft mehr zum Weinen hatten. Ich weiß nicht, ob du schon mal weinen musstest, bis du keine Kraft mehr zum Weinen hattest. Wie viel Schmerz und wie viel Not muss in einem Menschen drin sein, dass du weinen musstest, bis du nicht mehr weinen konntest. Körperlich am Ende, emotional am Ende, sucht das Volk, seine Mitkämpfer, entschuldigen. Heißt es, David war in großer Not, weil das Volk davon sprach, ihn steinigen zu wollen. Denn das ganze Volk war verbittert. Und verbitterte Menschen suchen immer einen Schuldigen. Verbitterte Menschen suchen immer jemanden anderen, dem sie die Schuld zuweisen können. Und in diesem Fall war David ihr Leiter, derjenige, den sie auserkoren hatten, als den Schuldigen. David war selber betroffen, David war selber Opfer. David hat sein Bestes gegeben, um seine Männer gut zu leiten. Und offensichtlich hat es nicht gereicht. Weil du dieses Gefühl kennst, du hast dein Bestes gegeben in deinem Beruf und trotzdem wurde es dir gekündigt. Du hast dein Bestes gegeben, um dich selbstständig zu machen und trotzdem ist die Firma bankrott gegangen. Du hast dein Bestes gegeben, um eine glückliche Ehe zu führen und trotzdem ist die Ehe auseinandergegangen. Hast dein Bestes gegeben, um deine Kinder gut zu erziehen und trotzdem hat scheinbar nicht gereicht. Du hast dein Bestes gegeben und sitzt nun da und stellst fest, es hat nicht gereicht und du fühlst dich überfordert und du weißt nicht, was du tun sollst. Alles leer, körperlich leer, Geldbeutel leer, Emotionen leer, alleine, verletzt, hoffnungslos. Sind diese Phasen, wo Menschen entweder anfangen, wild um sich zu schlagen und wie aktiv zu werden und welche Menschen anzubrüllen, keine Ahnung was, in der Verzweiflung, oder sie ziehen sich zurück in das Schneckenhaus und ergeben sich im Schicksal. David tut weder das eine noch das andere. Was David tut, lesen wir in Kapitel 30, Vers 6 im ersten Buch Samuel. Ein ganz kurzer Satz. 6 Wörter. David aber stärkte sich im Herrn. Was für eine Entscheidung. Was für eine Entscheidung, in der Krise der Überforderung zu sein. Was ich jetzt brauche, ist eine Stärkung bei meinem Herrn, bei Gott. Und es hätte so viel zu tun gegeben. So viele Fragen, die nicht beantwortet waren. Was tut David? Er zieht sich zurück und sagt, ich brauche eine Dosis Gott. Ich muss mal wieder in Ruhe beten. Muss mal wieder meine Bibel lesen. Hab so viel gearbeitet, hab so viele Überstunden gemacht, war schon lange nicht mehr im Gottesdienst. Hab gedacht, ich habe keine Zeit für eine Kleingruppe. Alles andere war wichtig. Mein Leben war so beschäftigt. Ich glaube, ich müsste mal wieder in eine Kleingruppe gehen. So viel für Gott gearbeitet, so viel gedient und ganz vergessen zu beten. Selber aufzutanken. Und David zieht sich zurück und er fängt an, sich im Herrn zu stärken. Und ich glaube, wenn du keine Kraft mehr in dir hast, dann brauchst du irgendwas, das wieder neue Kraft in dich hineinführt. Und weißt du, was es nicht ist? Es ist nicht Alkohol, es sind nicht Medikamente, es sind nicht Drogen, es ist nicht irgendwelche Partys, es ist nicht irgendwie all diese Dinge, die scheinbar solch gute Problemlöser sein. Was es braucht, ist eine Stärkung von Gott im Himmel. Und David stärkt sich im Herrn und bekommt neue Kraft und bekommt neue Hoffnung, bekommt neue Anweisungen von oben. Und Gott jagt ihnen hinterher, ist noch nichts verloren. Und durch dieses Reden Gottes bekommt David neue Kraft und neue Hoffnung. Er bleibt nicht untätig, er zieht sich nicht auf eine heilige Insel zurück, aber er stärkt sich zuerst im Herrn und geht dann. Ich glaube, die Reihenfolge ist der Unterschied. Manchmal gehen wir zuerst und wenn es nicht funktioniert, fangen wir an zu beten. Es ist besser, zuerst zu beten und dann zu gehen. So, meine Erfahrung ist die, wenn wir das Gefühl haben, keine Zeit für Gott zu haben, dann sind wir meistens in der Phase, wo wir ganz viel Zeit mit Gott bräuchten. So, je weniger Zeit du zum Beten hast, denkst zu haben, umso mehr bräuchtest du das Gebet. Je mehr du denkst, dass du dir es nicht leisten kannst, am Sonntag in Gottesdienst zu gehen, desto mehr solltest du in Gottesdienst gehen. Je mehr du denkst, dass du keine Kleingruppe brauchst, desto dringender hast du nötig. So, stärke dich im Herrn und geh dann los. Und Gott war mit ihnen und Gott gab ihnen neue Kraft und neue Hoffnung und alle Frauen und alle Kinder waren unverletzt. Und David und seinen Männern ist es gelungen, alle wieder zurückzuführen mit allen Reichtümern, allen Schätzen, die sie hatten. Und Gott stellte wieder her, was der Teufel genommen hatte. Aber die Reihenfolge war wichtig. David kämpfte nicht aus eigener Kraft, sondern er stärkte sich zuerst im Herrn. Dritte Krise, die David in seinem Leben erlebte, war die Krise von Sünde. Ich weiß nicht, wer das kennt. Sünde in deinem Leben. Du bist völlig über die Stränge geschlagen oder nur eine ganz kleine Kleinigkeit. Aber vermutlich kennst du dieses Gefühl von Sünde, wo du aufwachst, entweder buchstäblich am nächsten Morgen oder aufwachst aus deiner Situation und du merkst, das war verkehrt. Was ich gesagt habe, was ich getan habe, was ich gedacht habe, was ich nicht gesagt habe, was ich nicht getan habe und was ich nicht gedacht habe, war verkehrt. Und es fällt dir wie Schuppen von den Augen. Du fühlst dich schuldig und du merkst, du hast versagt vor Menschen, vor dir selber, vor deinem eigenen Anspruch, aber auch vor Gott. David, lesen wir, hat die Ehe gebrochen mit Bathsheba. Bathsheba war die Frau einer seiner Soldaten und sie wurde schwanger. Was sehr unglücklich war für David, weil dadurch relativ schnell offensichtlich wurde, dass da irgendwas schiefgegangen ist, denn Uriah war nicht zu Hause. Und es ist irgendwie so ein natürlicher Reflex, dass wenn wir gesündigt haben, dass wir entweder versuchen, Sünde ungeschehen zu machen, was in der Regel nicht geht, oder dass wir zweitens wenigstens versuchen, Sünde ungesehen zu machen. wenn nicht schon ungeschehen, wenigstens ungesehen. Wir versuchen Sünde unter den Teppich zu kehren. Wir versuchen es zu verbergen. Wir hoffen, dass es niemand mitbekommt. Manchmal ist es relativ einfach. Manchmal braucht es wirklich viel Aufwand. Manche Lüge zieht noch ganz viel andere Lüge nach sich, bis sie wieder verdeckt ist. So David versucht, diesen Weg zu begehen und seine Sünde zu bedecken. Und er hat einen guten Plan. Er denkt sich, wenn ich die Frau nur rechtzeitig heirate, wird jeder denken, dass das Kind von mir ist. Das Problem war nur, da gab es schon einen Mann. Und die Frage war, wie kann ich diese Frau rechtmäßig heiraten, obwohl sie schon verheiratet ist? Und relativ schnell realisiert David, was passieren muss, ist, dass der Mann ist im Weg. Da ist einer zu viel. Und er fragt sich, wie kriege ich den Mann aus dem Spiel? Jetzt war er zum Glück König und der Mann nur Soldat. Und David beschließt, diesen Mann an die vorderste Front zu stellen, dort, wo es am gefährlichsten war. Und er hofft und er betet inständig, dass dieser Uriah doch im Krieg fällt. Und er als großherziger König doch dann die einsame arme Witwe zu sich in den Palast aufnehmen könnte, um allen Volk zu zeigen, was für ein großartiger König er doch sei, der sich um die Witwen seiner Soldaten kümmert, liebevoll, barmherzig und großzügig. Und der Plan funktioniert. Der Plan funktioniert. Uriah stirbt. Das einzige Problem war, die Schuld blieb. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Dein Plan funktioniert, aber die Schuld bleibt trotzdem. Du hast es geschafft, es ist unter dem Teppich, es hat keiner mitbekommen. Deine Frau hat es nicht gecheckt, deine Kinder haben es nicht gesehen, dein Pastor hat es nicht mitbekommen, niemand weiß es. Und die Schuld ist trotzdem da. Und die Schuld ist trotzdem da und frisst dich von innen auf. David dachte, er hätte es geschafft, aber er hat nicht mit der Liebe Gottes gerechnet, diesem Gott, der nicht wollte, dass er mit Sünde in seinem Leben lebt. Und Gott schickt einen Propheten, Nathan, wohl dem, der einen guten Propheten in seinem Leben hat. Gott schickt Nathan und Nathan konfrontiert David. Sagt David, es war nicht in Ordnung. Erzählt ihm eine Beispielgeschichte. David entdeckt selber, es war verkehrt. Und David steht vor der nächsten Krise in seinem Leben und vor der nächsten Entscheidung. Und es gab zwei Optionen. Entweder er bringt noch einen um oder er steht endlich zu seiner Schuld. Weißt du, wenn du mal einen umgebracht hast, kommt es auf den zweiten meistens nicht mehr an, stimmt's? Wenn der einmal gelogen hat, kann ich auch ein zweites Mal lügen. So, das zieht einen Rattenschwanz nach sich. Aber Gott sei Dank ist David aufgewacht und hat verstanden, noch ein Mord ist nicht die Lösung. Und er spricht ein ganz einfaches Gebet. Und David betet, schlägt sich innerlich auf die Brust und sagt, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Das ist eine tiefe Erkenntnis. Das ist eine schmerzhafte Erkenntnis. Wenn du dir eingestehen musst, dass du nicht nur einen Fehler gemacht hast, dass es nicht nur eine Bagatellgeschichte war, sondern dass du vor Gott schuldig geworden bist. Aber dieses eine Gebet stellt die Weiche in dieser Krise auf Sieg. David fängt an zu beten und sagt, Herr, ich habe gegen dich gesündigt. Was macht Gott? Gott vergibt David. Gott vergibt David und Gott sagt, ein Mann nach meinem Herzen. Kannst du dir vorstellen, dass du die Ehe gebrochen hast und einen Mord hinter dir und Gott dich anlächelt und sagt, was für ein Mann nach meinem Herzen. Der ganze Schein zerbricht, aber in deinem Herzen fängt das an zu strahlen. Du merkst, Gott hat mir vergeben. Was der Mord nicht bewerkstelligt hat, hat dieses eine Gebet bewerkstelligt und möglich gemacht, dass die Schuld abfiel. Was wir mit allem Geld und mit aller Macht und mit allem Einfluss dieser Welt nicht hinbekommen, bekommt ein einfaches Gebet und sagt, Gott, vergib mir. Die Bibel sagt im Johannesbrief, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Gott möchte dir vergeben in dieser Krise der Sünde. Aber was es braucht, ist ein ehrliches Gebet. Sag, Gott, vergib mir. Ich habe gegen dich gesündigt. Die vierte Krise, die David in seinem Leben erlebt, ist die Krise eines Verlustes oder die Krise von Verlust. In seinem Fall war es die konkrete Folge seiner Sünde, seines Ehebruchs. In unserem Fall ist vielleicht nur die Folge der allgemeinen Sünde. Aber Sünde zieht Konsequenzen nach sich. Die Folge in Davids Leben war, dass das Kind, das er mit Bathseba im Ehebruch zeugte, schwer krank wurde. Und kein Arzt konnte helfen. Und David fing an zu beten wie ein Weltmeister. Um des Knabens willen suchte David Gott und David fastete. Und wenn er heimkam, legte er sich auf den Boden und so verbrachte er die ganze Nacht. Kannst du dir vorstellen, der König, der auf einmal nichts mehr isst? Die Hochbediensteten, die machen das beste Essen. 5 Gänge, 7 Gänge, Nachtisch, Kalorien, alles, was du brauchst, um glücklich zu sein. Und der Kerle isst nichts mehr. Der fastet. Der hat ein King-Size-Bett. Der hat jemanden, der fächert. Der hat eine lebende Stereoanlage. Und er schläft auf dem Boden. Und er trauert und er fleht um sein Kind und sagt, Gott, dass mein Kind noch wieder gesund werde. Der ganze Palast ist in Aufruhr, alle sind verzweifelt. Niemand weiß, was mit dem König los ist. Und alle haben Angst davor, dass wenn das Kind stirbt, dass der König völlig zerbricht. Das Kind stirbt und was passiert? Das Kind stirbt und das Nächste, was wir lesen, ist, da erhob sich David von der Erde, wusch sich, salbte sich, wechselte seine Kleider, ging ins Haus, verlangte, dass man ihm Speise auftrage und er aß. Das Kind stirbt und David kehrt zum normalen Leben zurück. Keiner kann es verstehen. Alle hätten erwartet, dass David jetzt völlig ins Bodenlose absackt und sie fragen David, was ist los? Dein Kind ist gestorben. Als dein Kind noch lebte, warst du wie ein Häufchen Elend und jetzt, wo dein Kind tot ist, steigt auf einmal wieder die Party. Wie geht das? Und David sagt, solange das Kind noch lebte, habe ich gefastet und geweint, denn ich dachte, wer weiß, vielleicht ist der Herr mir gnädig und das Kind bleibt am Leben. Nun aber ist es tot. Warum soll ich da fasten? Nun aber ist es tot. Warum sollte ich noch fasten? Könnte ich es zurückholen? Ich bin auf dem Weg zu ihm, das Kind aber wird nicht mehr zu mir zurückkehren. Ich weiß, ob du diese Situation in deinem Leben schon durchleiten musstest, wo du merkst, es kommt nicht mehr zurück. Die Ehe wird nicht mehr gut. Ich kriege meinen Arbeitsplatz nicht mehr zurück. Meine Gesundheit ist zerstört. Ich wurde missbraucht. Weil du diese Szenen oder diese Erlebnisse in deinem Leben kennst, wo du merkst, es wird nicht mehr gut. Was wir von David lernen können, diese Krise des Verlustes. David betete für die Zukunft, aber er trauerte nicht über die Vergangenheit. Ich glaube, dass Trauer seinen Platz hat. Ich glaube, dass Trauer gesund ist und dass angemessene Trauer notwendig ist. Ich glaube, dass irgendwann in unserem Leben auch ein Punkt kommen darf oder kommen muss, wo wir die Vergangenheit ruhen lassen, wo wir wieder glaubensvoll und hoffnungsvoll für die Zukunft beten. Ich glaube, dass das mega schwierig ist. Ich habe das noch nicht durchgemacht in meinem Leben. Aber wenn ich eines verstehe aus diesem Bibeltext mit David, es ist nicht ein therapeutischer Grundsatz, aber es ist ein Tipp Gottes für dein Leben. Irgendwann muss Trauer ein Ende finden. Muss nicht heute sein, muss nicht morgen sein. Was wir von David lernen können, ist, dass wir mehr für unsere Zukunft beten sollten, als über unsere Vergangenheit zu trauern. Was wäre, wenn wir mit derselben Intention, wie wir über unsere Vergangenheit trauern, für unsere Zukunft beten würden? Bei allem Verlust und bei allem Schmerz. Was wäre, wenn wir mit derselben Hingabe, wo wir über die Vergangenheit trauern, für unsere Zukunft beten würden? David betete und fastete wie ein Weltmeister, solange er noch Hoffnung hatte, dass das Kind am Leben bleibt. Aber in dem Moment, wo das Kind tot war, der Verstand, jetzt kommt was Neues. Ich glaube, dass das eine Riesenkrise für unser Leben ist, diese Krise des Verlustes. Ich glaube, wenn wir in die Bibel reinschauen, dass es möglich ist, diese Krise zu überwinden, indem wir zu Gott gehen und sagen, Gott, schenk mir neue Lebenshoffnung, schenk mir neue Kraft, schenk mir Glauben für morgen, schenk mir Kraft für übermorgen, schenk mir Hoffnung für diese Woche. Die Vergangenheit ist Geschichte. Die Vergangenheit ist Geschichte. Es geht nicht ums Vergessen. Aber es geht darum, diese Entscheidung zu treffen, für die Zukunft leben zu wollen und nicht von der Vergangenheit sich bestimmen zu lassen. Zu viele Menschen, auch zu viele Christen, leben ein Leben, das von ihrer Vergangenheit bestimmt ist, die sie nicht mehr ändern können. Was wir von David lernen können, ist, hoffnungsvoll für die Zukunft zu beten, mehr als über die Vergangenheit zu trauern. Eine letzte Krise, die David überwunden hat, war die Krise der Begrenztheit. David als König kannte keine Grenzen. Als König bist du grenzenlos mächtig, grenzenlos erfolgreich, grenzenlos siegreich, grenzenlos weisungsbefugt. Könige kennen keine Grenzen. Aber auch für Könige gelten Grenzen. Vielleicht bist du aufgewachsen mit einem Leben, mit einer Jugendzeit, wo du das Gefühl hast, ich kann alles. Bei mir gibt es keine Grenzen. Ich bin sportlich, ich bin musikalisch, ich sehe gut aus, ich könnte Pastor werden. Keine Ahnung, so aufgewachsen mit grenzenlosem Optimismus. Und auf einmal schlägt das Leben zu und du merkst, meinem Leben sind Grenzen gesetzt. Wo du zum ersten Mal merkst, dass du nicht jeden Job bekommst, dass du nicht jede Frau bekommst, dass dein Leben endlich ist, dass deine Gesundheit nicht alles mitmacht, dass dein Geldbeutel limitiert ist. Was immer. Dass Erfolg in deiner Firma nicht automatisch kommt. David erlebt diese Begrenztheit in seinem Leben in dem Moment, wo er Gott einen Tempel bauen möchte. Und das ist so paradox. Also Gott schenkt David Gunst beim Kämpfen, beim Krieg führen, beim Palast bauen, beim Mauern aufziehen, beim Grenzen schützen. Und jetzt hat David den Wunsch, seinem Gott, der ihn das ganze Leben über gesegnet hat, einen Tempel zu bauen. Weil bis dahin war die Bundeslade so dieses Zeichen der Gegenwart Gottes, war in einem Zelt. Und David sagt, es kann nicht sein, dass ich im Tempel lebe und mein Gott lebt im Zelt. Es kann wirklich nicht sein. Kann nicht sein, dass wir alle tolle Häuser haben und die Gemeinde geht den Bach runter. So, David sagt, da muss was passieren. Lass uns einen Tempel bauen für meinen Gott. Was für ein guter Traum. Weißt du, ob du schon gute Träume hattest? Manchmal haben wir Träume, die sind einfach nur gut. Die sind christlich, die haben gute Werte, die meinen es gut mit anderen Menschen. Und Gott sagt trotzdem nein. Gott schaut David an und sagt, du wirst meinem Namen kein Haus bauen, denn du bist ein Mann der Kriege, und du hast Blut vergossen. Klammer auf, ich möchte nicht, dass du einen Tempel baust. Ich suche mir einen anderen. Was für eine Enttäuschung. Was du diese Enttäuschung kennst, das ist ein guter Traum für dein Leben, ein guter Traum für das Leben deiner Kinder. Und Gott limitiert deinen Traum. Meine Erfahrung ist, dass ganz viele Menschen, die Begrenztheit in ihrem Leben erleben, entweder verbittert werden oder kritisch werden. Verbittert über das Leben, verbittert über die Umstände, weil ihnen nicht gegönnt war, was sie sich gewünscht hätten. Und dann zu Kritikern werden all derer, die ihre Träume leben dürfen. Weil es in ihren Augen unfair ist. Wieso hat der eine große Gemeinde und ich nicht? Wieso hat der ein schönes Auto und ich nicht? Wieso ist der verheiratet und ich nicht? Wieso sind denn seine Kinder, so wie meine Kinder immer sein sollten, werden bitter auf all die anderen Menschen, die es scheinbar irgendwie besser abbekommen haben, wie wir selber. Und es zerstört Lebensfreude. Was macht David? Er tut dies nicht, bitter zu werden. Da heißt es, David, der König, sprach zur ganzen Versammlung, Gott hat Salomo, meinen Sohn, der noch jung ist und zart, als einzigen erwählt. Das Werk aber ist groß, denn der Tempel ist nicht für einen Menschen, sondern für den Herrn, unseren Gott. Salomo, sein Sohn, sollte nun an seiner Stelle den Tempel bauen. Und anstatt seinen Sohn zu hassen, seinen Sohn zu dissen, seinen Sohn zu mobben, tut David was? Heißt es, ich habe mit all meiner Kraft für das Haus meines Gottes das Gold für Goldenes, das Silber für Silbernes und die Bronze für Bronzenes bereitgestellt, massenhaft. David sagt, wenn ich den Tempel nicht bauen darf, aber mein Sohn, dann will ich wenigstens alles in meiner Macht tun, damit mein Sohn leicht hat, den Tempel zu bauen. Und er sammelt sein Gold, er sammelt sein Silber, er sammelt sein Bronze und sagt, Salomo, ich wollte eigentlich den Tempel selber bauen, aber Gott hat gesagt, tu es nicht. Dein Sohn soll den Tempel bauen. Ich möchte dich unterstützen. Ich möchte, dass du erlebst, was ich gerne erlebt hätte. Hier ist mein Gold, hier ist mein Silber, hier ist mein Bronze. Leb deinen Traum. Ich bin mit dir, ich bin für dich, ich feuere dich an. Was könnte Familie und Gemeinde aussehen, wenn wir diejenigen anfeuern, die unsere Träume leben? Wenn wir sie nicht kritisieren, wenn wir sie nicht schlecht machen, wenn wir nicht ihnen das Leben schwer machen, sondern sagen, ich tue alles in meiner Macht, ich bete für dich, ich ermutige dich, ich spende für dich, ich helfe dir, was immer es braucht. Wenn Gott dich auswählt, diesen Traum zu leben, den eigentlich ich mir gewünscht hätte, bin ich dein größter Support und nicht dein größter Kritiker. Psalm 30, Vers 1, nur ein einziger Vers, heißt es, ein Psalm Davids, von David geschrieben. Jetzt kommt es, ein Lied zur Einweihung des Tempels. Ich habe drüber weggelesen. Es ist mir wurscht, wenn die diesen Song singen. Aber in diesem Zusammenhang, denk mal drüber nach, David hat einen Traum in seinem Leben, den er noch wahr werden lassen möchte, Gott einen Tempel zu bauen. Und Gott sagt nein. Was macht David? Er sammelt nicht nur Gold und Silber, er schreibt ein Lied. Er schreibt ein Lied für die Einweihung des Tempels. In dem Wissen, dass er bei der Uraufführung dieses Lieds schon lange tot sein wird. Was für eine innere Größe. Was für eine Reife, an die nächste Generation zu denken. Sein, wenn es ich nicht erleben durfte, vielleicht mein Sohn, vielleicht meine Kinder, vielleicht mein Co-Pastor, vielleicht mein Azubi. Wenn ich nicht in der deutschen Nationalmannschaft spielen durfte, vielleicht der Steppke, den ich trainiere in der F-Jugend. Was für eine innere Größe, wenn wir aus dieser Krise der Begrenztheit eine Chance machen und sagen, Gott, wenn es mir nicht vergönnt ist, wie es denen gönnen, die es erleben dürfen. Und der Tempel wird gebaut mit dem Gold und mit dem Silber und mit der Bronze von David. Kann ich mir so vorstellen, der Tempel wird eingeweiht. Und welches Lied singen sie? Das Lied von David. Sagt, unser größter Spender, unser größter Supporter, unser größter Ermutiger war David, der schon lange tot ist. Ich habe ein Lied geschrieben für diesen Moment. Lass uns nochmal zusammen aufstehen. Lass uns ein Lied singen. Und sie singen das Lied von David. Ihr dürft aufstehen, die Band kommt nochmal, singen auch ein Lied. Wisst ihr, Gott kann, egal welche Krise in deinem Leben du gerade gegenüber stehst, Gott kann. Gott kann deine Krise mit deiner Hilfe überwinden. Alles, was es braucht, ist, dass wir die richtigen Entscheidungen treffen. David widersteht in der Krise der Ungerechtigkeit, dieser Versuchung selber für sich zu kämpfen, überlässt Gott das Mandat für ihn zu kämpfen. Und was macht Gott? Gott setzt David zum König ein, zum kräftigsten und mächtigsten König, den Israel je hatte. In der Krise der Überforderung widersteht David dieser Versuchung, aus eigener Kraft hyperaktiv irgendwas zu tun. Und er fängt an, sich im Herrn zu stärken. Was tut Gott? Er schenkt ihm neue Kraft. Schickt ihm neue Kraft, er schickt ihn los und er bringt alle Frauen, alle Kinder und allen Besitz wieder zurück. Warum? Weil Gott auf seiner Seite war. In der Krise der Sünde widersteht David diesem Versuch, Sünde in den Teppich zu kehren. Was macht Gott? Gott vergibt ihm. Gott vergibt ihm Ehebruch. Gott vergibt ihm Mord. Und Gott schreibt eine neue Überschrift über seinem Leben. Ein Mann nach meinem Herzen. Keine Ahnung, was in deinem Leben schiefgegangen ist. Aber Gott kann neues Schild für dich schreiben, dass wenn du im Himmel eines Tages ankommst, ein Mann und eine Frau nach meinem Herzen, Thomas, Michaela, Katrin, wie auch immer dein Name heißt. David überwindet diese Krise des Verlustes, indem er den Kopf nicht in den Sand steckt und über die Vergangenheit traut, sondern anfängt für die Zukunft zu beten. Und Gott schenkt ihm neue Freude und neue Hoffnung und neue Kinder. David überwindet dieses Nein Gottes, dieses Nein zu seinem Traum, den er sich so sehr gewünscht hat. Und er fängt an zu investieren wie nie zuvor in die nachfolgende Generation. Und aus Dank dafür wird sein Lied gesungen bei der Tempeleinweihung. Dieser Tempel, in den David investiert hat, der über viele Jahre ein Zeichen dafür war, dass Gott Gott ist. Und David hatte einen Anteil daran. Mehr als Salomo, mehr als all die anderen. Es war sein Tempel, das Haus Davids. Gott kann deine Krise neu umschreiben. Gott kann aus deiner Krise die Katastrophe abwenden und dich in ein neues Leben, in ein neues Level, in einen neuen Raum reinführen, der schöner und größer und fröhlicher ist, als du es je denkst, jetzt in dieser Krise. Aber was es braucht, ist, dass wir nah an Gott dran sind. So lass uns nochmal einen Song singen und lass uns beten. Sag Gott, gib mir eine Antwort, gib mir eine Richtung für meine Krise. Mal ein paar Gedanken in der Predigt dabei, vielleicht passt es für deine Situation, vielleicht auch nicht. Bete, dass Gott individuell in dein Leben reinspricht. Sag, Gott, sprich zu mir. Ich möchte tun, was du möchtest, dass ich tue. Wir glauben, dass Gott spricht. Lass uns mal die Hände ausstrecken und sagen, Gott, hier bin ich. Sprich in mein Leben, sprich in meine Krise. Möchte ein Mann und eine Frau nach deinem Herzen sein, egal wie viele Krisen in meinem Leben kamen und noch kommen. Eine Überschrift in meinem Leben soll feststehen, ein Mann und eine Frau nach dem Herzen Gottes. Keine Krise hat das Recht, dein Leben zu bestimmen. Du bestimmst dein Leben. Gott bestimmt dein Leben. Gott ist derjenige, der das letzte Wort sagt. Und Gott möchte über deinem Leben ausrufen, ein Mann und eine Frau nach dem Herzen Gottes. Alles, was es braucht, ist deine Bereitschaft in dieser Krise, Gott an die Hand zu nehmen. Sag Gott, führe mich. Ich vertraue dir.